Sie hören eine Sendung von DRS2.
Es ist 9:05, DRS2 à la carte, heute mit Patricia Moreno und unter anderem frühlingshafter Liebespoesie. In unserer Archivrubrik Fundstücke bringen wir heute entsprechende Lyrik von Erich Kästner. Dies in einer guten Stunde nach den 10 Uhr Nachrichten. Jetzt zunächst einmal aber Kontext. Da erinnern wir heute an den Krieg um die Provinz Kosovo, der vor genau 10 Jahren begann. Es war der erste Angriffskrieg in der Geschichte der NATO. Ein Luftkrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, die im Kosovo die albanische Bevölkerungsmehrheit vertreiben wollte. Gab es damals keine Alternative zu diesem völkerrechtswidrigen Krieg? Und was ist mit dem Kosovo-Krieg aus dem Abstand von 10 Jahren gesehen erreicht worden? Hören Sie eine Sendung von Hans-Jörg Schulz.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen.
Man schrieb den 24. März 1999, als der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder übers Fernsehen bestätigte, dass eine von den Vereinigten Staaten von Amerika angeführte NATO-Koalition mit einem Luftkrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien um die Provinz Kosovo begonnen habe.
Heute das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern.
10 Jahre zuvor, 1989, hatte das serbische Parlament die Autonomie der Provinz Kosovo aufgehoben und Präsident Slobodan Milosevic verdrängte sämtliche Albaner aus öffentlichen Ämtern, obwohl die Provinz mehrheitlich von Albanern besiedelt war. Anfangs versuchten die Albaner unter Leitung ihres Präsidenten Ibrahim Rugova gewaltfreien Widerstand gegen die serbische Unterdrückung zu leisten. Als aber 1996 die mit terroristischen Mitteln agierende albanische Widerstandsorganisation UÇK auf den Plan trat, begann der bewaffnete Kampf um das Kosovo. Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilte dabei den exzessiven Gebrauch von Gewalt durch das serbische Militär.
Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg.
In der Tat war das westliche Bündnis noch immer geschockt von der ungeheuerlichen Brutalität, die unter Milosevic im Bosnienkrieg möglich gewesen war, als Millionen Menschen vertrieben und Zehntausende getötet und hingerichtet worden waren. Gegen alle Anfeindungen von außen zeigte sich Milosevic aber immer völlig unbeeindruckt.
Da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo.
Überall versammeln sich die Feinde Jugoslawiens, ich aber sage euch, fürchtet euch nicht, rief Milosevic seinen Landsleuten immer wieder zu. In den westlichen Hauptstädten hegten die Regierungschefs deshalb vor 10 Jahren die Befürchtung, Milosevic werde im Kosovo einen ähnlichen Genozid anrichten wie in Bosnien. Wieder schien die internationale Diplomatie zu versagen. Ohne ein UN-Mandat, also völkerrechtswidrig, erklärte der damalige NATO-Generalsekretär Javier Solana am 24. März 1999, die militärische Intervention werde nun beginnen.
I have taken this decision after extensive consultations in recent days. No alternative is open.
Der erste Angriffskrieg in der damals 50-jährigen Geschichte der NATO, der erste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg gleichzeitig, an dem Deutschland unter einem rot-grünen Bündnis teilnahm, sollte ein reiner Luftkrieg werden. Von chirurgischen Luftschlägen war damals die Rede. Versehentlich wurden dabei unter anderem Flüchtlingstrecks, Chemieanlagen und die chinesische Botschaft getroffen. Etwa 10.000 Tonnen an Geschossen mit angereichertem Uran gingen aus NATO-Flugzeugen nieder. Der Begriff der Kollateralschäden wurde in Brüssel immer häufiger erwähnt. Und trotzdem leistete die serbische Armee viel stärkeren Widerstand, als die NATO gedacht hatte. So dauerte der Kosovo-Krieg unvorhergesehen lange, bis zum 10. Juni 1999. Der Schweizer Friedensforscher Bruno Schoch hat sich mit Ursachen und Verlauf des Kosovo-Krieges intensiv beschäftigt. Ich habe Bruno Schoch, der in Frankfurt bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung arbeitet, getroffen und wollte von ihm zunächst wissen, was nach seiner Ansicht die wahren Gründe für diesen ersten Angriffskrieg der NATO vor 10 Jahren waren.
Ich erinnere mich daran, dass ganze Familien in tagelangen Schusswechseln getötet wurde und dass irgendwie ganze Dörfer abgefackelt wurden. Und das hat dazu geführt, dass ein Großteil der Politik und ein Teil auch der Öffentlichkeit die Erfahrung von Bosnien wiederkehren gesehen hat. Meines Erachtens war die Intervention im Kosovo so etwas wie eine nachgeholte Bosnien-Intervention. In Bosnien hat man 3 Jahre lang zugeguckt, man hat versucht zu vermitteln, man hat UNO-Truppen hingeschickt, die EU hat eine Troika nach der anderen hingeschickt. Es wurde verhandelt und unterschrieben, am nächsten Tag ging das Schlachten weiter. Das bedeutet, in Bosnien inzwischen nachgewiesenermaßen, jeder einzelne 100.000 Tote aus Massengräbern, zum Teil mit DNA-Analysen identifiziert, die Hälfte der Bevölkerung, über 2 Millionen vertrieben und 92 bis 95 war der Westen mit der deutschen Einigung beschäftigt, mit der Auflösung der Sowjetunion, mit sich selber, mit weiß der Teufel was. Man hat zugeguckt. Und ich glaube, es entstand so etwas wie ein schlechtes Gewissen, dass das eigentlich doch ein friedensethisch überhaupt nicht zu verantwortendes Verhalten war, dass sozusagen das 20. Jahrhundert so endete, wie es angefangen hat, nämlich mit den Balkankriegen, also mit ethnischen Vertreibungen, Massenmorden. Sie erinnern sich die Lager mit Massenvergewaltigungen in Bosnien. Und nachdem man dann interveniert hat, fing ja der Kosovo-Konflikt überhaupt an. Und ich habe den Eindruck, gerade weil man in Bosnien so lange gewartet hat, hat man im Kosovo gesagt, diesmal warten wir nicht. Meines Erachtens war das das entscheidende Motiv. Das Urteil, was die Richter jetzt von dem Internationalen Gerichtshof zur Verfolgung der Straftaten im ehemaligen Jugoslawien vor 2 Wochen gefällt haben, mit fast 100 Jahren Gefängnis für 5 Generäle, da können Sie minutiös nachlesen, was da auch im Kosovo passiert ist. Und ich würde sagen, vor dem Hintergrund dessen, was wir in Bosnien erfahren haben, reicht das.
Also wenn man es zusammenfasst, dann doch letztlich sind die Menschenrechte der Kriegsgrund gewesen, die Herstellung von Menschenrechten. Aber wenn man das jetzt mal ausbuchstabieren würde, müsste das nicht zu sehr vielen Kriegen führen? Oder nochmal andersrum gefragt, darf denn die NATO wirklich bestimmen, in welchen Konflikt um Menschenrechte man eingreift und in welchen nicht? Ist das wirklich Ihre Sache?
Ja, eigentlich darf sie das nicht. Und ich stimme Ihnen auch völlig zu, die NATO hatte kein völkerrechtliches Mandat. Nur, ich sage nochmal, die genozidähnlichen Verbrechen in Bosnien waren der Erfahrungshintergrund, vor dem die NATO entscheiden musste. Und jetzt hatte sie die blöde Situation, wenn man die Anfangsjahre des militärischen Kosovo-Konflikts, also der militärischen Eskalation 98, Anfang 99, wenn man das durch diese Brille wahrnimmt, dann war der gesamte Westen in der blöden Situation, dass er auf der einen Seite sich ans Völkerrecht halten wollte, und auf der anderen Seite sagt, wir versuchen aber zu verhindern, dass so etwas Ähnliches noch einmal passiert. Das Völkerrecht hat das Problem, weil es die staatliche Souveränität so hoch hält. Ein bisschen hat es sich ja seither verändert. Da sind einige Entwicklungen zugunsten von Menschenrechten, von dem Staatenrecht weg, wenn man das zuspitzt. Aber damals war eben diese Souveränität noch sehr groß geschrieben. Und dann ist die Frage, sollte man so jemandem wie dem Milosevic-Regime, was gezeigt hat in Bosnien, was es kann, sollte man im Kosovo einfach nichts machen oder soll man entscheiden? Natürlich gibt es viele Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Erde und man kann, das weiß jeder in der Politik, man kann nicht überall eingreifen, wo Menschenrechte verletzt werden. Nur, weil man massive Menschenrechtsverletzungen, etwa in Tibet oder im Tschetschenienkrieg durch Russland, weil man die dort nicht verfolgen kann, Ja, soll man dann auf dem Balkan, wo man etwas machen kann, soll man dann auch nichts machen? Leuchtet mir auch nicht ein. Es ist völlig klar, auch in einem Staat werden nicht alle Mörder verhaftet. Aber sollen wir deswegen, weil wir nicht alle erwischen, sollen wir die, die wir erwischen, laufen lassen? Das ist doch irgendwie absurd. Deswegen finde ich das Argument, dass die NATO mit zweierlei Maß gemessen hat oder der Westen doppelte Standards anwendet, es ist irgendwie schon richtig, der Einwand, aber man kann nicht den Schluss draus ziehen, dass man besser nichts gemacht hätte.
Dieser Krieg hat ja auch einiges verändert wieder in Europa, was 10 Jahre vorher so positiv begonnen hat mit dem Fall der Mauer. Da hat sich jetzt einiges verändert. Kann man im Nachhinein sagen, wenn Sie jetzt zurückschauen als Friedensforscher, wurde die Politik in Europa ein Stück militarisiert?
Es war sicher einzigartig, dass die NATO einen völkerrechtlich nicht mandatierten Krieg geführt hat. Das hat es vorher nie gegeben. Nur es hat es unter den Ost-West-Bedingungen nicht gegeben. Wir haben ja bis heute das Problem, dass diese alten Koordinaten von dieser Blockkonfrontation, die ein Stück weit auch Ordnungsfunktionen haben. Die beiden Vormächte haben ja auch dafür gesorgt, dass niemand von den kleineren, in Anführungszeichen, aus dem Ruder läuft. Der Einmarsch in Kuwait durch Saddam Hussein war nach dem Ost-West-Konflikt. Und die Eskalationen auf dem Balkan haben mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes eine ganze Menge zu tun. Denn es ist ja nicht nur so, dass Tito eine kluge Nationalitätenpolitik gemacht hat, sondern dieses Jugoslawien wurde ja auch von außen, also von den beiden Ordnungsgaranten des Ost-West-Konfliktes, ein Stück weit zusammengehalten. Der Westen hat Jugoslawien Kredite gegeben ohne Ende und im Osten waren sie nach 1956, nach Chruschtschows Besuch in Belgrad, waren sie wieder Bruderland. Also die Jugoslawen waren die einzigen, die in Berlin hin und her reisen konnten, besser als Sie und ich, weil sie auf beiden Seiten anerkannt waren. Und diese Klammerfunktion des Ost-West-Konflikts, die natürlich auch für Jugoslawien, als Jugoslawien viele Vorteile hat, die fiel ja weg. Und insofern hat die Eskalation der Gewalt schon ein Stück weit auch damit zu tun, dass diese Funktion weg ist. Ich wehre mich gegen diesen Begriff der Militarisierung, weil ich das so nicht sehe. Weil für mich ist die Militarisierung einer Außenpolitik, das ist für mich irgendwie mit Militarismus von Gesellschaften, mit Kriegsszenarien, die alle naslang an jeder Ecke irgendwo intervenieren wollen. Ich sehe das überhaupt nicht. Es war doch auf dem Balkan nicht so, dass die NATO ganz scharf drauf gewesen wäre, zu intervenieren, sondern 1991 ging es in Kroatien los, 92 ging es in Bosnien los, dann war 3 Jahre Bosnien, dann hat man Dayton hingezaubert 1995, viel zu spät, man hätte viel früher intervenieren müssen und dann 1999, da kann man drüber streiten, ob es zu spät oder zu früh war, hat man wieder interveniert, aber doch nicht, weil die NATO scharf drauf war, Truppen irgendwie auf den Balkan zu schicken, sondern weil man verhindern wollte, um es nochmal zu sagen, dass diese Blutbäder sich fortsetzen. Insofern, ich sehe diese Militarisierung nicht.
Kommen wir mal auf die Auswirkungen auf das Land direkt zurück. Offenkundig hat die NATO Milosevic und seine Armee auch unterschätzt. Man hat damit gerechnet, das ist ein Luftkrieg, der dauert nur ein paar Tage. Dann hat es viel länger gedauert und die Vertreibung der albanischen Bevölkerung aus dem Nordkosovo ist teilweise noch wesentlich brutaler durchgeführt worden als vorher. Das heißt, man hat also erstmal unmittelbar jetzt nicht den Effekt erreicht, den man erreichen wollte.
Sehe ich genauso. Man hat erstens gemeint, es läuft wie vor Dayton. Das heißt, wir führen 3-4 Tage Luftschläge und dann knickt Milosevic ein. Hat leider nicht geklappt. Der Krieg dauerte 78 Tage und militärisch hat er zuerst wochenlang nicht sehr viel bewirkt, das muss man einfach sagen. Er hat zu einem Krieg geführt, der auf 2 Schlachtfeldern geführt wurde. Auf der einen Seite bombardierte die NATO aus der Luft, ohne einen einzigen Toten auf ihrer Seite. Und auf der anderen Seite, also zynisch gesprochen, im Schutz der Bombenangriffe, wurde die systematische Vertreibung, die vorher angefangen hat, die wurde wirklich fortgesetzt, und zwar massiv. Es gibt nachgewiesene Zahlen, dass 700.000 Kosovo-Albanern aus dem Land vertrieben wurde, die Binnenflüchtlinge und die Binnenvertriebenen gar nicht gerechnet, 10.000 bis 12.000 Tote unter den Kosovo-Albanern, die massakriert wurde. Auch das ist in diesem Urteil vor ein paar Tagen ausführlich dokumentiert worden, wie ganze Landstriche von Dorfbewohnern gesäubert und die Dörfer abgefackelt wurden. Also man hat sozusagen einen Doppelkrieg, einen aus der Luft, der militärisch nicht sehr viel bewirkt, und einen auf dem Boden, der den NATO-Krieg zum Anlass nimmt, um die Soldateska umso ungehinderter wüten zu lassen und der ein bisschen auch darauf spekuliert, man könne mit diesen Massenvertreibungen die Nachbarländern Makedonien und Albanien destabilisieren, um dadurch den politischen Druck auf die NATO und vor allem auf die USA zu erhöhen, mit dem Bombenkrieg aufzuhören. Insofern würde ich Ihnen recht geben, militärisch war das alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Die Auswegstrategie der NATO war, dass sie die Angriffe auf zivile Ziele, also auf Kraftwerke, auf Brücken, so massiv erhöht hat, dass ein Teil der Stromversorgung zusammengekracht ist und auch der Transportwege. Und man nimmt an, dass das einer der Gründe ist, es gibt noch andere, aber das ist sicher ein wesentlicher, warum der Milosevic nachher eben doch nachgegeben hat.
Wenn wir jetzt mal die langfristigen Folgen anschauen, Herr Schoch, Sie waren jetzt auch gerade wieder im Kosovo, sind da durchgereist. In der Nachkriegsordnung hat das serbische Militär Kosovo verlassen müssen. Der Status war ja sehr lange in der Schwebe. Vor gut einem Jahr dann kam es zur Unabhängigkeit Kosovos. Ist das quasi mit einer Verzögerung von fast 10 Jahren nun der Erfolg dieses Krieges gewesen?
Ja, ich glaube ein Stück weit schon, wenn man das als Erfolg sehen will. Darüber kann man natürlich lange streiten, aber im Grunde hat der Rückzug der serbischen Sicherheitskräfte und der serbischen Armee im Sommer 1999 war ja eigentlich das Ende der staatlichen Hoheit Belgrads über das Kosovo. Die Hoheitsfunktion wurde übernommen von der KFOR, geleitet von der NATO, das war die militärische Friedenstruppe, wie es heißt. Und es war die UNMIG, also die Mission der UNO, die die Zivilverwaltung übernommen hat. Und Belgrad hatte in seiner alten Provinz, die es immer reklamiert als das Herz und die Wiege der serbischen Nation und als uralte Kirchenlande und was weiß ich was, hatte...
Das berühmte Amselfeld liegt dort. Das
berühmte Amselfeld und die offizielle Bezeichnung, wenn Sie mit einem konservativen Serben reden, ist bis heute Kosovo und Metohija, also das ist das Kirchengebiet, wo die Kosovaren fuchsteufelt wild werden, wenn sie nur schon den Begriff hören, weil in dem Begriff schon der Herrschaftsanspruch steckt. Insofern, als Belgrad die staatliche Hoheit über dieses Gebiet verlor, war materiell die Provinz Kosovo natürlich schon 1999 verloren.
Im Sommer 1999 also war der erste NATO-Angriffskrieg zu Ende. Das serbische Militär musste das Kosovo verlassen. Der Status der Provinz war lange in der Schwebe. Vor gut einem Jahr dann aber wurde das Kosovo, umstritten zwar, aber immerhin selbstständig. Der Friedensforscher Bruno Schoch hat vorhin deutlich gemacht, dass bei aller kritischen Einschätzung dieser Krieg gegen Milosevics Jugoslawien langfristig eine Menge Erfolge gebracht hat. Ich wollte nun von Bruno Schoch wissen, ob er 10 Jahre nach Beginn des Kosovo-Krieges diesen Waffengang noch immer positiv beurteilt.
Also ich glaube, es ist schwer, das, was inzwischen erreicht wurde auf dem Westbalkan, irgendwie kausal auf den NATO-Krieg zurückzuführen. Das ist außerordentlich schwierig und ich würde sagen, das kann man so. Man kann nicht sagen, der Krieg hat die und die Erfolge gemacht, aber man kann zumindest sagen, dass nun doch auch eine ganze Menge erreicht worden ist. Erstens, es wird nicht mehr gemordet, es wird nicht mehr vertrieben, so wie 99. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Zweitens, die Unabhängigkeitserklärung vom Kosovo im Februar 2008 hat nicht zu diesen fatalen Folgen geführt, die viele erwartet haben, ich zum Teil auch. Sprich Destabilisierung Makedoniens, Destabilisierung Bosniens durch die Republika Srpska. Die Demonstrationen in Belgrad, 200.000 Leute, würde ich sagen, relativ glimpflich, ich will das nicht verharmlosen. Und was, glaube ich, noch viel entscheidender ist, auch die nationalistischen Rückschläge in Serbien sind ausgeblieben, sondern es passierte eigentlich paradoxerweise oder überraschenderweise fast das Gegenteil. Es wurde eine europafreundliche, relativ moderate Regierung gewählt. Man hat endlich Karadzic verhaftet, das ist ja nach der Unabhängigkeit des Kosovos, und an das Gericht in Den Haag ausgeliefert. Insofern würde ich alles in allem sagen, die Aussichten auf eine Befriedung des Balkans sind deutlich besser als 1999, wo man eben immer diesen Effekt hatte, dass Bosnien wiederkehrt. Und ich glaube auch das Risiko, was viele an die Wand malen, dass sozusagen zwischen Serben und Albanern wieder dieser Konflikt dort aufbricht, wo die NATO ihn abgewürgt hat, Das fürchten eigentlich mittlerweile ganz wenige Leute. Es ist schwer zu erklären, aber ich glaube, es hat viel mit der Europäischen Union zu tun und ein Stück weit, glaube ich, auch mit dem, was an demokratischen Institutionen, nicht unbedingt an politischer Kultur. Ich meine, bis das Kosovo die politische Kultur und die politischen Mentalitäten hat, die man in der Schweiz gewohnt ist, das wird noch eine Weile dauern.
Nun feiert die NATO in den nächsten Tagen, genau am 3. und 4. April in Baden-Baden und in Straßburg, ihren 60. Geburtstag. Damals fand dieser Krieg gerade statt, als sie quasi 50 wurde. Wenn Sie das jetzt im Rückblick nochmal anschauen, welcher Meilenstein für die NATO selber war denn dieser Krieg?
Also er war insofern ein Meilenstein, als er der erste materielle oder der erste nicht kalte, also heiße Krieg war, den die NATO überhaupt je geführt hat. Vorher war die NATO ein Verteidigungsbündnis, was sich dadurch auszeichnete, dass man durch politischen Zusammenhalt und durch Hochrüstungen, zum Teil auch absurde Hochrüstungen, verhindert, dass man überhaupt sich verteidigen muss. Das war die Raison d'être der NATO. Diese Raison d'être gibt's in dieser Weise natürlich nicht mehr und jetzt gibt's Verschwörungstheorien, die sagen, die NATO musste sich einen neuen Sinn suchen, die NATO wollte irgendwie ihre neue Rolle als neuer Machtfaktor beweisen. Ich wäre auch da sehr skeptisch im Rückblick, denn nachdem sozusagen der Warschauer Vertrag zusammengebrochen ist, die ganze Sowjetunion sich, also der Sowjetblock sich aufgelöst hat, warum musste die NATO da eigentlich irgendwas beweisen? Ich meine, diese Rolle, dass sie das einzig übrig gebliebene Militärbündnis war, das ist ja geradezu in den Schoß gefallen und da brauchte sie überhaupt nichts zu beweisen. Insofern stehen wir vor der interessanten Frage, warum ein Militärbündnis, das ist, glaube ich, in der Geschichte ziemlich einmalig, was gerichtet ist gegen einen Feind, gegen einen eindeutig identifizierbaren Feind, 30, 40 Jahre lang funktioniert hat. Jetzt bricht dieser Feind weg und das Bündnis löst sich aber nicht auf. Es fällt auch nicht in Stücke, sondern im Gegenteil. Es passiert Folgendes. Von denen, die drin sind, will keiner raus. Von denen, die nicht drin sind, wollen alle auch in die NATO. Denken Sie an die ganzen Ostmitteleuropäer. Denken Sie an die ganzen Nachfolgestaaten in Jugoslawien. Ein Ziel haben sie alle. Sie wollen alle in die NATO. Das Kosovo so schnell wie möglich. Ein Teil ist schon drin, wie Slowenien. Ich glaube, Kroatien ist auch Mitglied. Weiß ich gar nicht. Auswendig müsste ich nachgucken. Und selbst ein Land wie Frankreich, was jahrelang nicht drin war, kehrt mit Pauken und Trompeten wieder zurück. Ja, wie erklären wir das eigentlich? Wie erklären wir den Erfolg eines Bündnisses, was nicht nur sich nicht auflöst, wenn der Feind weg ist, sondern was viel stärker wird und alle wollen rein. Am wenigsten kann man es wahrscheinlich mit dem Kosovo-Krieg erklären.
Aber kann man nicht auch sagen, dass zumindest nach dem Kosovo-Krieg in der Folge des Ganzen eine, wenn man so will, auch neue Phase von internationalen Beziehungen eröffnet wurde? Dass man zum Beispiel einem Staat sagt, also entweder ihr hört auf mit Genozid, mit Vertreibung oder wir schmeißen Bomben auf euch. Das ist ja schon eine neue Phase doch wahrscheinlich auch internationaler Militärpolitik.
Ja, wobei eben die Frage ist, wie weit man den Fall Kosovo übertragen kann. Ich habe vorher gesagt, Tibet und Tschetschenien, da stoßen sie dann relativ schnell an die Grenzen dieser Politik. Also man kann damit auch nicht so furchtbar viel erreichen. Und was hat denn die NATO mit ihrer dicken Rhetorik und mit ihren dicken Waffen, was hat sie denn im Georgien-Konflikt im August erreicht? Gar nichts. Erfolgreich war Herr Sarkozy und nicht die NATO. Die NATO hat irgendwie mal mit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf beschäftigt und hat große Töne gespuckt, dass man sich das von den Russen nicht bieten lassen darf, aber passiert ist gar nichts. Das heißt, die Modellhaftigkeit des Kosovos, das würde ich doch sehr in Zweifel ziehen. Was, glaube ich, generell passiert ist nach 1900 oder nach den 90er Jahren, dass sich im Völkerrecht, nicht so sehr bei der NATO, sondern ich glaube, der Drehpunkt oder wenn Sie so wollen, die Wendepunkte sehe ich eigentlich eher auf der völkerrechtlichen Ebene, dass man dort nicht mehr sagt, die staatliche Souveränität steht über den Menschenrechten, selbst wenn sie massivst verletzt werden. Und ich meine, Bosnien waren nicht irgendwelche Menschenrechtsverletzungen. Das hat den genozidähnlichen Charakter. Darüber streitet sich überhaupt niemand mehr. Dass da das Völkerrecht sagt, Menschenrecht wird nicht mehr so eindeutig hinten angestellt gegenüber dem Staatenrecht. Nehmen Sie das Urteil gegen Bashir im Sudan. Das hat es noch nie gegeben. Ein internationales Gericht sagt, wir klagen einen amtierenden Staatspräsidenten, der immerhin durch das internationale Recht ein Stück weit qua Immunität geschützt ist, damit er reisen kann und so. Der wird angeklagt. Oder im ehemaligen Jugoslawien werden ja auch frühere staatliche Führer zur Rechenschaft gezogen. Denken Sie an die Responsibility to Protect, also an die Verpflichtung der Staaten, wenn Sie so wollen, der Staatengemeinschaft. Wenn ein Staat seine Schutzpflicht gegenüber seinen Bürgern so massiv verletzt, dann hat die Staatengemeinschaft die Aufgabe zu intervenieren. Das ist Völkerrecht seit 2005. Ob das jetzt so einfach ist umzusetzen, da würde ich noch mal ein dickes Fragezeichen dahinter machen. Denn im Moment ist Globalisierungskrise und jetzt wird der Staat überall wieder groß geschrieben. Vorher hatte man ihn schon abgeschrieben. Und jetzt hat man den Eindruck, man kann ihn gar nicht groß genug schreiben. Und das bedeutet natürlich auch ein Stück weit, dass die staatliche Logik, dass das Recht von Staaten wichtiger sei als die Menschenrechte, ein Stück weit auch rehabilitiert wird. Aber ich finde, da ist noch nicht aller Tage Abend. Und deswegen sehe ich eigentlich diese Veränderung eher auf dieser Ebene. Was die NATO angeht, glaube ich, hat die NATO ein Problem, dass sie auf der einen Seite ein erfolgreiches oder das erfolgreichste überhaupt Verteidigungsbündnis ist. Und auf der anderen Seite sagt, wir müssen auch andere Aufgaben wahrnehmen. Und da stellt sich die Frage, wann kommt sie der UNO ins Gehege und wann nicht? Viele kritische Zeitgenossen hätten immer am liebsten, die NATO wäre sozusagen der bewaffnete Arm der UNO. Das heißt, die UNO macht irgendwas, die UNO hat selber keine Truppen, dann soll die NATO das exekutieren. Man kann natürlich diese Hoffnung haben, die habe ich zum Teil auch, aber leider Gottes haben eben die einzelnen Staaten auch ihre Eigeninteressen und sind dann nicht immer so uneigennützig, dass sie das tun, was der Sicherheitsrat gerade beschließt.
Blicken wir noch mal kurz zurück. Als 1989 die Berliner Mauer fiel und der Kalte Krieg zu Ende war, wurde allenthalben in euphorischer Stimmung über die Verteilung der Friedensdividende diskutiert. Der Warschauer Pakt brach auseinander. Die NATO wurde von vielen für tot erklärt. Für eine neue Weltordnung brauche man die Bündnisse einer früheren Weltordnung nicht mehr, hieß es. Nach dem Mauerfall begannen hoffnungsvolle Jahre der großen Weltkonferenzen, zunächst mit der Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, wo das Klima gerettet werden sollte. Der friedenspolitische Aufbruch übertrug sich auch auf die Weltkonferenz für Menschenrechte in Wien 1993. Durch die Demokratisierung Osteuropas konnte man festhalten, dass noch nie in der Geschichte in so vielen Staaten die demokratische Ordnung zur Wirklichkeit geworden war. Als sich 1995 die Veröffentlichung von Immanuel Kants Schrift zum ewigen Frieden zum 200. Mal jährte, klang dessen Grundaussage top aktuell. Demokratien, so Kant, führen keine Kriege gegeneinander. Das an grausamen Kriegen so reiche 20. Jahrhundert schien wenigstens in seinem letzten Jahrzehnt friedlich auszuklingen. Doch diese Erwartungen wurden schnell enttäuscht. Letztlich endete das 20. Jahrhundert, wie und wo es angefangen hatte. 1912 und 1913 waren der Erste und der Zweite Balkankrieg. Beide waren sie Wegbereiter für den Eintritt der südosteuropäischen Staaten in den Ersten Weltkrieg. 1991 bis 1995 war der große Jugoslawienkrieg und 1999 der Kosovo-Krieg. Und so geht mit diesem Schlusspunkt Kosovo-Krieg dieses 20. Jahrhundert in die Geschichte ein, als das Jahrhundert der kleinen und großen, der kalten und der heißen Kriege.
Bomben und Menschenrechte. In der heutigen Kontextausgabe erinnerte Hans-Jörg Schulz an den Kosovo-Krieg von vor 10 Jahren. Gesprächspartner war der Friedensforscher Bruno Schoch. Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.